Ja, auch von mir herzlich willkommen hier wieder im schönen Göttingen, im Naturfreundehaus zu der Konferenz, der fünften in diesem Fall. Ich bin da wieder etwas zusammenfassend zur aktuellen ökonomischen Lage, habe mir einige Aspekte rausgesucht, die hoffentlich für euch interessant sein werden. Zum Beginn habe ich mal hier so ein, wie hat Ringo gesagt, hohles Pappschild gezeigt. Eure Scheißkrise könnt ihr behalten. Ist natürlich ziemlich hohl, weil es ist ja genau umgekehrt. Die Krise behalten wir solange nichts Gegenteiliges passiert. Also wir können ja jetzt die Krise nicht irgendwie denen wiedergeben, die sie verursacht haben, sondern müssen letztendlich das selbst beseitigen. Gut, das nur zum Start. Wir fangen wie immer an mit dem, machen wir so, Bruttoinlandsprodukt, wie schon oft gesagt, eine Kennzahl, die die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Landes oder eines Gebietes wiedergeben soll. Sie hat viele Mängel, weil wenn beispielsweise eine Grippeepidemie kommt und im Krankenhaus mehr Leistungen sozusagen abgefordert werden, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt. Also es ist nicht unbedingt ein Ausdruck vom Wohlstand, aber es ist die einzige oder der einzige Wert, den man erstmal heranziehen kann, um die Entwicklung insgesamt in seiner Tendenz zu beurteilen. Und da, wir beginnen natürlich, weil wir uns ja immer noch in der Krise befinden, wie ich dann noch im Weiteren darstellen werde, mit dem Jahr 2008, als die Krise, die aktuelle Überproduktionskrise, massiv begonnen hat. Da haben wir dann, einige entsinnen sich, die Entwicklung 2009 mit dem stärksten Absturz, also das sind ja die Zahlen jetzt von Deutschland insgesamt, mit dem stärksten Absturz, den es überhaupt seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, mit also einem Rückgang von 7% waren es, glaube ich. Und dann die Entwicklung, die, wie im Weiteren noch ausgeführt wird, abweicht von der Entwicklung in den anderen europäischen und vor allen Dingen auch Euro-Ländern. Das heißt, einen entsprechenden Anstieg in Deutschland. Und aber jetzt aktuell in dem letzten Quartal schon wieder erstmals auch ein Rückgang. Das heißt, mittlerweile gesamtökonomisch befindet sich Deutschland auch in einer Stagnationsphase oder möglicherweise im Übergang wieder in eine also Rezession, wirtschaftlichen Abschwung. Im Vergleich dazu, weil diese Entwicklung des Anstiegs der letzten Jahre ist ja direkt auf Kosten oder in Unterdrückung anderer Länder erfolgt. Also im Vergleich dazu 2008 zu 2012, also Krisenbeginn, zu aktuell und aktuell zum Vorjahr. In Deutschland ein Anstieg von insgesamt 1,8%. Im letzten Jahr oder aktuell 0,1. Also das ist diese Stagnation, die da zum Ausdruck kommt. Aber dann, wenn man die Zahlen nimmt der gesamten EU und dabei Deutschland herausnimmt, sehen wir also schon einen entsprechenden Rückgang, sowohl seit Beginn der Krise als auch aktuell. Und noch extremer als in der Gesamt-EU, wenn man dann den Teil der Eurozone, also der Länder, die, die den Euro als Währung haben, ohne Deutschland nimmt, die haben seit Beginn der Krise einen Rückgang von 3% und aktuell von 1,1%. Was heißt das Ganze für die Entwicklung der Beschäftigung? Da wird es noch deutlicher. Deutschland ist das einzige Land eigentlich, wo die Beschäftigung, also Beschäftigung meint jetzt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse, da zählen also alle dazu, die bei 450-Euro-Job zählt man noch nicht dazu, aber alle, die einen Job haben, der größer ist, der mehr Umfang hat, die zählen zu den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Und diese Zahl ist tatsächlich seit Beginn der Krise, am Anfang nicht, aber in den letzten Jahren, und so insofern im Verhältnis Beginn der Krise, 4,5% gestiegen. Das ist eine Entwicklung, die völlig entgegenläuft dem, was in anderen europäischen Ländern stattfindet und was auch dazu führt, dass sozusagen die Präsenz dieser Krise bei uns hier in dem Land weniger vorhanden ist als in anderen Ländern. Insbesondere natürlich den, wo die mit massiven Schuldenproblemen konfrontiert sind und wo sich die Verhältnisse drastisch verschlechtert haben. Insbesondere Griechenland, aber auch Spanien und so weiter. In Summe heißt das innerhalb der EU 4% weniger Beschäftigung oder rund 20 Millionen mehr Arbeitslose seit Beginn und in der Eurozone nochmal deutlicher um minus 6%. Auch im letzten Jahr hier schon ein Anstieg der Arbeitslosigkeit oder ein Rückgang der Beschäftigung, wie man möchte. In Deutschland noch, auch hier noch eine Stagnation. Das heißt, es ist insofern eine Frage für uns oder eine Feststellung, die wir erstmal treffen müssen, dass es dem deutschen Imperialismus gelungen ist, sich zulasten der anderen ökonomisch hervorzutun oder zum Teil eben auch zu stabilisieren, sagen wir es mal so. Ganz extrem, hier nochmal im Vergleich die Arbeitslosenzahlen. Ganz extrem sieht man das im Vergleich zu Griechenland, Italien, Irland. Wir haben hier 2008, da ist es, sagen wir mal, im Großen und Ganzen auf einem ähnlichen Niveau gewesen von 6%, in Zypern unter 5% Arbeitslosigkeit und in Spanien aber auch damals schon über 10. Nein, Spanien.
Ja, ich habe es
immer. So. Es geht ja auch um die Gesamttendenz. Ich möchte jetzt nicht in weiteren einzelnen Ländern diskutieren. So, und in Deutschland Rückgang der Arbeitslosigkeit, das ist auch definitiv so. Also es gibt ja mal viel Diskussion über die statistischen Tricks und was da alles drinsteckt. Die waren 2008, aber wie 2013, da hat sich nicht viel verändert. Wir müssen erstmal feststellen, so eigenartig das vielleicht in mancherlei Hinsicht klingt, das ist tatsächlich so, dass wir über 1 Million weniger Arbeitslose haben, die also auch ein Beschäftigungsverhältnis mit Sozialversicherung bekommen haben. Auch viel Teilzeit, viel schlecht bezahlt natürlich, ein Anstieg wieder der Leiharbeit und so weiter, das steckt alles dahinter. Aber in Summe ist das erstmal so. Und es macht möglicherweise eben auch die Schwierigkeit in der Auseinandersetzung, auch in unserer Propaganda, dass viele Leute das so nicht empfinden, wie wir es beschreiben. In anderen Ländern völlig andere Situation. In Griechenland von 6-7% auf 25%. Alles sozusagen die offiziellen Zahlen. Ja, da kommen natürlich dann immer noch die Schattenwerte dazu. Und besonders extrem auch in Spanien auf über 25% insgesamt offiziell. Und im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit ist es ja, denke ich, den meisten ist es auch schon bekannt, in Griechenland und Spanien noch viel extremer, teilweise über 50% Jugendarbeitslosigkeit, also die jungen Leute unter 25 oder 27 Jahren sind offiziell zu über 50% arbeitslos in diesen Ländern. Aber auch in den anderen besonders von der Krise getroffenen Ökonomien, also in Irland, Italien oder Portugal, einen deutlichen Anstiegstendenz, ist überall die gleiche, nur eben in Deutschland ist es andersherum. Es gibt dann noch ein paar Länder wie Niederlande und Österreich und so, wo das relativ vor sich hin einen gleichbleibenden Wert hatte. Aber ansonsten gibt es in ganz Europa einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wie kommt das, dass es dem deutschen Kapital gelingt, sich da so gegenteilig zu entwickeln? Das ist ja grundsätzlich schon die ganzen Jahre vorher gewesen in der Entwicklung, dass sie einen sehr hohen Exportanteil, also den ohnehin schon hohen Exportanteil der deutschen Wirtschaft, noch gesteigert haben. Als der Euro eingeführt wurde, lag es bei 25%, das heißt 25% der Gesamtwirtschaftsleistung, eben dieses Bruttoinlandsprodukts, was ich am Anfang gezeigt habe, wird exportiert. Und das ist angestiegen, weil der Euro insbesondere die sozusagen fremden Märkte da auch geöffnet hat, Möglichkeiten geschaffen hat, dadurch, dass beispielsweise durch die Währungskurse keine Abwertung mehr möglich war in Richtung der anderen Länder, hat es was für die deutsche Exportwirtschaft besonders einfach, mehr zu exportieren. Das ist dann angestiegen bis auf 40% zu Beginn der Krise. In den Krisenjahren 2009, also wo man auch in Deutschland diesen Eindruck stärker hatte oder eindeutig hatte, dass es eine starke Krise gibt, ist er runtergegangen und jetzt aber auch wieder angewachsen. Auch im Jahr 2012 nochmal leicht gesteigert, obwohl die Gesamtentwicklung eben stagniert. Das heißt, im Gegenteil, im Inland wiederum ist es weiter noch zurückgegangen. Also, in Summe wird das Ganze weiterhin getragen vom Export. Das haben wir ja auch schon oft festgestellt. Jetzt ist immer eigentlich die Frage, warum ist das eigentlich so oder was verbirgt sich da eigentlich hinter diesem Export? Dem bin ich mal nachgegangen. Was bedeutet das eigentlich? Dieser hohe Export, neben dem, was sozusagen politisch damit zusammenhängt oder was wir da auch dann entsprechend kritisieren und angreifen, heißt es auch, dass Deutschland weiterhin ein Industrieland ist. Das ist ja so ein Punkt, der oft auch in vielen linken Diskussionen aus meiner Sicht so ein bisschen unter den Tisch fällt. Hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn man davon ausgeht, es ist vielleicht doch nicht mehr so viel industriell, dann gibt es auch keine Arbeiterklasse mehr und dann stellen sich vielleicht bestimmte Fragen auch wieder ganz anders. Aber gerade dieser hohe Export beweist, dass das hier ein Industrieland ist. Weil nur wenn ich Industriegüter habe, weil die Industriegüter sind in dem Fall 85% aller Exporte sind Warenexporte und davon wiederum 85% sind Industriegüter, nur dann kann ich so einen hohen Exportanteil haben. Der kommt nicht dadurch, dass ich Kartoffeln irgendwo hinschicke oder die Bildzeitung nach Mallorca geflogen wird. Toto.
Der Rest ist Kapitalexport? Also
nein, das ist dann Dienstleistungsexport. Der Kapitalexport ist eine völlig andere Betrachtung, den gibt es auch. Der folgt dann auch wieder, weil aus diesem hohen Exportüberschuss kommt natürlich sozusagen Geld rein, was dann wieder als Kapitalexport rausgeht. Hier geht es bei dem Export und bei dieser Exportquote und dem Bruttoinlandsprodukt gibt es immer nur um Waren und Dienstleistungen. Also so. Export heißt Warenexport ganz überwiegend und dabei im Fall von Deutschland eben 85% Industriegüter. Das sind natürlich viele Maschinen und Anlagen, Autos und alles, was wir so haben. Das bedeutet bei dem gesamten Export von Industriegütern einen Weltmarktanteil von 11% aus Deutschland. China hat 15%. Ich würde mal behaupten, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das alles sehr, sehr viel anders. Jetzt mag das ist natürlich so, dass das, was aus China exportiert wird, geringwertiger ist in der Sache. Ja, sind sozusagen noch vielfach vielleicht etwas einfachere Produkte als jetzt große Maschinen und Anlagen. Aber in der Summe der Umsätze ist das also so, dass Deutschland nicht nur einer der größten Waffenexporteure, das zählt natürlich auch dazu, ist, sondern eben insgesamt der zweitgrößte Exporteur von Industriegütern. Und das unterscheidet ihn von anderen Ländern, die vergleichbar sind, wie beispielsweise Frankreich, Großbritannien, sofort, und entsprechend Frankreich, Großbritannien, die genau diese Krise dann nicht auf diesem Wege quasi versuchen können zu lösen. Bitte.
Gibt es eine Aufstellung irgendwie, wie viel Prozent des chinesischen Exports von deutschem Kapital gemacht wird? Weil man ja weiß, dass das deutsche Kapital in China sehr aktiv.
Das habe ich nicht, aber wird sicherlich geben. Habe ich jetzt so nicht untersucht. Ist aber ein richtiger Hinweis auf jeden Fall, der dahinter steckt, was du sagst. Das ist jetzt immer quasi regional betrachtet. Also was aus Deutschland insgesamt, egal wem das Kapital jetzt gehört, wobei auch da bin ich jetzt nicht im Detail vorbereitet, aber würde ich mal die These in den Raum stellen, ist überwiegend sozusagen deutsches Kapital, was von dort eben in andere Länder an Ware exportiert wird und bei China umgekehrt. Wenn jetzt VW in China eben 50% in den dortigen Produktionsstätten hat, zusammen mit dem Joint Venture, mit dem chinesischen Staat, dann ist das, was wiederum aus China in andere Länder von diesen Autos exportiert wird, zählt dann natürlich zu dem Teil von China mit dazu und nicht von Deutschland. Aber ich denke auch so für sich zeigen die Zahlen deutlich, dass diese These, Deutschland ist ein Industrieland und hat deshalb einen so hohen Exportanteil, belegt werden kann. Dazu noch etwas weiter ein paar Daten. Der Weltmarktanteil Deutschlands an den gesamten Industrieproduktion oder an der gesamten sogenannten verarbeitenden Gewerbe ist 7%. Und andersherum sozusagen ein Vierzehntel von allem, was in der Hinsicht Industrieproduktion ist, wertmäßig, kommt aus Deutschland oder wird in Deutschland produziert. Der Industrieanteil ist in Deutschland seit 15 Jahren konstant. Da kann man es auch ganz klar im Vergleich sehen zu Frankreich, Großbritannien, Italien. Da ist das in den letzten 15 Jahren deutlich zurückgegangen, insbesondere in Frankreich. Wir haben sozusagen in der industriellen Entwicklung den größten Absturz. Was ja auch miteinander zusammenhängt, weil die deutsche Industrie ist entsprechend gewachsen und da der Markt insgesamt im Großen und Ganzen nicht wächst, außer vielleicht mal vorübergehend oder wenn es mal gerade eine neue Innovation gibt, wie Mobiltelefone, die vor 20 Jahren kaum jemand hatte, dann kann man mal wachsen, aber ansonsten ist das eine Auto, was VW mehr verkauft, natürlich irgendwo bei jemand anders dann wiederum bei einem anderen ausländischen Monopol zu wenig. Die Industrie insgesamt ist nominal, also in Eurowert, um 43% gestiegen seit 1995, die Gesamtwirtschaft in Deutschland 39%, also die Industrie ist sogar noch überproportional gewachsen. Da spielt ja zum Beispiel auch eine große Rolle in Deutschland immer die Autoindustrie. Dazu würde ich aus der neuen Katz gerne zwei, drei Dinge noch dazu sagen. Es gibt eine verschärfte Konkurrenz aktuell zwischen VW auf der einen Seite und den anderen deutlich kleineren europäischen Herstellern. Einmal ist das Peugeot Citroën, die sind ja zusammengefasst in PSA und dann auch Fiat, die einmal sozusagen zahlenmäßig sowieso kleiner sind, aber auch von den Produkten her. Also die Autos von Fiat und Peugeot sind natürlich, also sind ja gering, also ja nicht so wertig oder einfach billiger als ein Golf, um es mal so zu sagen. Und haben vor allen Dingen die Märkte in Südeuropa als Hauptabsatz, die natürlich aufgrund der beschäftigten Entwicklung, haben wir es ja auch gesehen, total zusammengebrochen sind, sodass sie massive Probleme haben und eigentlich quasi um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen. Der Fiat-Chef hat dazu im letzten Jahr schon VW vorgeworfen, bei der Preisgestaltung gibt es ein Blutbad bei den Margen. Das sieht also so aus, dass VW in den entsprechenden Ländern deutlich günstigere Preise macht, also die Autos billiger verkauft als zum Beispiel hier im Inland, um eben ganz klar die Konkurrenz dort nochmal zusätzlich zu schädigen oder anzugreifen. Und der VW-Haupteigentümer Ferdinand Piëch, Aufsichtsratsvorsitzender ist er auch bei VW, sagt dann noch dazu, auf die Frage, ob er nicht Interesse hätte, vielleicht Alfa Romeo als Fiat-Tochter zu kaufen. Hätte kein Interesse, dem Fiat-Konzern geht es noch nicht schlecht genug. Und Le Monde, also die große französische Tageszeitung, hat dann wiederum im Januar das Ganze nochmal so beschrieben. Nach Überzeugung der französischen Regierung hat VW entschieden, PSA, also Peugeot Citroën, auszuradieren. Also ganz offen, auch in der sozusagen völlig frei verfügbaren Presse, wird da der Kampf in militärischer Sprache auch entsprechend fortgeführt und der hat vom ökonomischen Boden her diesen Hintergrund und diese Ursache. Dass eben die deutsche Industrie sich massiv zulasten der anderen in den letzten Jahren und auch innerhalb dieser Krise noch wieder quasi in Position gebracht hat. Soweit erstmal zu diesem Abschnitt. Gibt es dann noch Fragen? Ich würde dann zu einem weiteren Punkt gleich kommen. Also der Fragekomplex Export und Deutschland und Industrie. Sonst natürlich hinterher. Das braucht dann nicht näher zu studieren. Das ist also wieder mal so ein ökonomischer Quatsch aus dem Lehrbuch. Also BWL-Esoterik.
habe ich nur so als Zwischenstück jetzt hier.
So, jetzt fragen wir uns mal, was heißt denn das? Also wir reden immer von Krise, ja? Und manchmal zwischendurch hat man schon den Eindruck, ist die Krise jetzt eigentlich vorbei und ist das wieder etwas beruhigter? Und da habe ich mal ein bisschen geguckt in den Klassikern. Wie lange dauert denn nun eigentlich die Krise? Es war in den sozusagen frühen Schriften oder den Schriften von Marx 1848 hier in dem Falle oft beschrieben, so ein Krisenzyklus. Man muss stets den Durchschnitt von 6 bis 7 Jahren nehmen, den Zeitabschnitt, währenddessen die moderne Industrie die verschiedenen Phasen der Prosperität, also Aufschwung, Überproduktion, Stagnation und Krise durchmacht. Also erst Aufschwung, dann gibt es irgendwann zu viel, die Überproduktion und dann den entsprechenden Absturz, wie wir ihn jetzt ja auch erleben. Die Leute haben, in Griechenland müssen die Leute hungern, weil vorher zu viel Brot gebacken wurde und so weiter. Diese massiven Widersprüche sehen wir ja. Also die verschiedenen Phasen der Krise durchmacht und ihren unvermeidlichen Kreislauf vollendet. Hier wird es noch auch so beschrieben als ein entsprechender Kreislauf, der eben dann nach 7 Jahren ungefähr oder im Durchschnitt wieder zu seinem Punkt zurückkommt, wo es dann wieder den Aufschwung geht und so weiter. Und wo auch die Beschäftigung sich entsprechend entwickelt. Das heißt, in der Stagnation oder in der Überproduktion, in der darauf folgenden Stagnation, wird dann massiv entlassen. Es gibt viele Arbeitslose und dann aber kommen sie sozusagen durch die Prosperität auch wieder in Arbeitsverhältnisse und immer so weiter. Für einen Zeitraum von 6 bis 7 Jahren. So war die Beschreibung sozusagen in den Anfängen des Kapitalismus. Aber so erleben wir es ja hier nicht. Einmal wirkt das alles mehr wie eine permanente Krise. Und abgesehen von dieser Entwicklung in Deutschland hat man eben diesen Kreislauf, kann man überhaupt nicht mehr erkennen. Wenn wir von 2008 ausgehen, vom Krisenbeginn, sind jetzt schon 5 Jahre rum und ein Ende ist nicht in Sicht, weil keine der Ursachen gelöst ist. Wenn man dann weiter guckt, gibt es bei Engels 1892 in der Schrift über die Lage der arbeitenden Klasse in England schon andere Beschreibungen, die eigentlich dem näher kommen, was wir heute erleben. Wir haben in der Tat zu der Zeit, wo sie fällig war, 1877 oder 78, keine volle Krise durchgemacht. Aber wir leben seit 1876, also seit 16 Jahren in dem Fall, zu dem Zeitpunkt, wo die Schrift verfasst wurde, in einem chronischen Versumpfungszustand aller herrschenden Industriezweige. Da kommt also da schon diese andere Beschreibung raus, die eher so diese permanente Stagnation wiedergibt. Und weiter in der gleichen Schrift, Lage der arbeitenden Klasse in England, schreibt Engels, weder will der vollständige Zusammenbruch kommen, noch die lang ersehnte Zeit der Geschäftsblüte. Ein tödlicher Druck, eine chronische Überfüllung aller Märkte für alle Geschäfte, das ist der Zustand, den wir seit beinahe 10 Jahren durchmachen. Da fand ich mich sozusagen aktuell in der Betrachtung und Beschreibung viel deutlicher wieder. Also die Frage, wie lange dauert eine Krise, jetzt mal zumindest in der historischen Betrachtung, hat es schon Phasen gegeben, wo auch das so lange gedauert hat und irgendwie völlige Unklarheit blieb, wie es weitergeht, ähnlich wie wir es heute aus meiner Sicht erleben. So, dann kommen wir nochmal weiter zur Situation Euro und den entsprechenden stark verschuldeten Ländern mit den massiven Auswirkungen dieser Situation auch auf die Menschen dort. Zuletzt war ja dann das eigentlich von seiner sowohl ökonomischen Bedeutung als auch Größe sehr kleine Zypern dann auf einmal mitten in der Weltpolitik. Und es führte letztendlich dazu, dass es erstmals offene Kapitalvernichtung gab. Also es werden ja nach langem Hin und Her und Diskussionen werden jetzt die Konten ab 100.000 Euro, kann man natürlich sagen, gut, wer 100.000 Euro hat, ist jetzt auch nicht mehr unbedingt so bei uns der als allererster dazugehört. Insofern trifft es jetzt nicht die Arbeiterklasse, aber es ist trotzdem von der Sache her, von der Qualität ein besonderer Schritt gewesen. Erinnern uns vielleicht noch Merkel und Steinbrück damals, 2008, Steinbrück war damals Finanzminister, in einer riesen Panik, so wusste ja auch keiner, das kommt genau, ja, wie geht das? Es gab ja auch keine Erfahrung, auch auf Seiten der Bourgeoisie ja nicht, was überhaupt als nächstes passiert. Und sie treten vor die Kameras und sagen, es war Sonntagabend, die Spareinlagen sind sicher. Ja? So wie vorher Norbert Blüm, zwei Jahrzehnte vorher, die Renten sind sicher und so weiter. Die Spareinlagen sind jetzt nicht mehr sicher. Also sie sind zumindest sicher, aber nicht mehr in Zypern. Das ist das Neue, was wir in den anderen Ländern so bisher nicht gehabt haben. Und es wurde ja dann auch beschrieben von dem, ich meine, das war dieser EU-Währungskommissar aus den Niederlanden. Nee, der niederländische Finanzminister hat dann gesagt, ja, in dieser Form, also wenn das wieder passiert irgendwo, dann muss halt wirklich Kapitalschnitt gemacht werden, dann muss ein Teil der Gelder gelöscht werden. Und da müssen die Leute quasi, die daran ihr Geld dort angelegt haben, mit ihren Teil beitragen und nicht immer nur der Steuerzahler. Das ist ja grundsätzlich auch eine Aussage, wo man sagen könnte, na gut, das ist ja eigentlich ganz vernünftig. Ja, wir wollen ja eh eigentlich das alles auflösen. Und insofern brauchen wir uns auch nicht um die zu kümmern, die da 100.000 Euro und mehr auf dem Konto haben. Aber es ist trotzdem von der Entwicklung her eben bemerkenswert. Weil letztendlich ist die Situation ja so, dass diese Krise nur in irgendeiner Form gelöst werden kann, wenn eine Kapitalvernichtung stattfindet. Oder zumindest eine massive Kapitalentwertung. Weil einfach neben dem, dass es eine Überproduktion gibt, gibt es ja auch eine Überakkumulation. Also es gibt sozusagen zu viel Kapital. Und das wird natürlich damit reduziert. Also Zypern sozusagen nur exemplarisch, ein ganz kleiner Teil, hat keine gesamtökonomische Auswirkung. Aber von dem Zeichen, in welche Richtung das am Ende gehen wird, in irgendeiner Form, ist es deutlich. Das Ganze wurde mal wieder, genau wie bei Griechenland, verbunden mit einer massiven chauvinistischen Hetze gegen die russischen Oligarchen und Geldwäscher. Dagegen hat sich übrigens in einem ganz bemerkenswerten Interview der zyprische Außenminister, also ein ganz normaler bürgerlicher Politiker, gewehrt, hat gesagt, wir sind hier also massiv beschädigt worden und beleidigt worden, gerade aus Deutschland, mit dieser Beschreibung, das wäre Zypern wäre sozusagen die Geldwäschestation Russlands. Deshalb guckt man sich die ganz offiziellen Zahlen an. Sind aus Russland 20 Milliarden Euro in Zypern angelegt gewesen und allein die deutschen Banken hatten zu dem Zeitpunkt noch, wir haben schon einiges sozusagen sowieso die letzten Jahre runter dort abgezogen, hatten die deutschen Banken immer noch 6 Milliarden. Allein diese Relation zeigt ja schon, dass die Behauptung, wie das dargestellt worden ist, bewusst gesteuert war oder eine bewusste Zielsetzung hat. Als nächstes wurde ja dann lange hin und her verhandelt. Die erste Forderung der EU wollte Zypern so nicht, haben sie nicht eingelöst. Das Parlament hat sich dagegen gewandt, weil am Anfang hätten ja auch noch die Kleinsparer entsprechend geschröpft werden. Sollte da auch Geld, also gestrichen werden sozusagen. Und dann gab es eben den Versuch, oder es wurde so dargestellt, den Versuch Richtung Russland zu gehen, dort zu verhandeln und vielleicht eventuell auch noch dort eine Lösungsmöglichkeit oder neue Kredite zu bekommen. Das wurde ja ziemlich böse gegen Zypern hier in den Medien dargestellt, nach dem Motto, ja, sie fügen sich nicht den Regeln der EU und gehen jetzt nach Russland. Und in diesem Interview sagt der Außenminister ganz klar, das war eine Forderung, insbesondere Schäubles, Russland einzubeziehen. Also alles in so einem Zusammenhang ist die eine Seite, was ökonomisch passiert, und alles wird dann nochmal politisch auch entsprechend verarbeitet.
Das heißt aber doch, dass die deutschen Banken auch verlieren, ne?
Ja, deswegen, sie verlieren sogar am Ende jetzt mehr, das konnten sie nun aber schlecht, nachdem sie nun vorher mal gesagt haben, es sind ja alles diese russischen Geldwäscher dort. Können Sie natürlich dann nicht sagen, jetzt wollten wir es aber doch nochmal anders haben. Am Anfang war es ja gestaffelt. Das heißt, die kleinen Sparbücher, 4% oder was, da gingen verschiedene Zahlen rum. Und die großen dann so und so viel, ich glaube 10 oder 15, ich weiß es gar nicht mehr. Und nach dieser ganzen Verhandlung über 2 Wochen wurde ja dann gesagt, okay, die kleinen gar nicht. Und ab 100.000 Euro dann, ich weiß nicht, 30-40%, also schon richtig massiv. Und damit waren tatsächlich die deutschen Banken auf einmal getroffen. Nur, wie gesagt, sie konnten dann eigentlich nur noch hinter den Türen irgendwie was machen, weil sonst hätten sie ja das zugeben müssen. Sie haben ja gesagt, es kommt alles aus Russland und die muss man jetzt mal richtig und so. Und da hat sich dann sozusagen ein Widerspruch ergeben, der dann auch nicht mehr zu lösen war. Und dann haben sie, das meiste haben sie wahrscheinlich sowieso schon abgeschrieben gehabt und dann haben sie es halt so weit gefressen. Sie hatten aber eh schon, also sie hatten vor 3 Jahren deutlich mehr Gelder dort. Die haben sie über die Jahre schon immer versucht, entsprechend zurückzuziehen. Was auch zur Verschärfung der Lage dann auch mit beigetragen hat. Diese ganze Entwicklung in Zypern ist ja auch eine gewisse Folge gewesen von der Entwicklung in Griechenland, weil die ökonomische Verbindung sehr eng ist zwischen Zypern und Griechenland und dass die quasi dann wie so ein gewisses Domino auch mitgefallen sind. Okay, gehen wir nochmal vielleicht zu einer neuen politischen Entwicklung in Deutschland. Da können wir dann sicherlich auch noch ein bisschen trefflicher streiten als über die einzelnen Zahlen. Über die kann man ja hier schlecht streiten. Die sind ja erstmal so, wie sie sind. Ich würde schon sagen, dass die Alternative für Deutschland, also diese neue Partei, die sich in Berlin vor einigen Wochen gegründet hat, sehr genau beobachtet werden sollte. Sie hat insofern was Neues, also dass sie, es gab ja schon mehrfach so Kräfte, die von vornherein auch gegen den Euro agiert haben. Das waren überwiegend offen oder eindeutig faschistische rechts- oder rechtspopulistische Kräfte. Gab es immer mal wieder von diesem Brunner mal vor vielen Jahren schon und andere, die halt immer gegen den Euro pauschal argumentiert haben und darin ihr Programm hatten. Die haben auch ihr Programm in der Form, dass sie gegen den Euro sind, aber sie kommen anders daher und sie haben eine andere Zusammensetzung, wäre meine These. Denn sie setzen sich zusammen zum großen Teil aus ehemaligen Leuten in der CDU und der FDP. Okay, das heißt nicht, das könnte natürlich auch, könnten sich auch eines Tages bei den Faschisten sammeln, aber sie agieren auch genau sozusagen in diesem Revier. Also sie äußern sich nicht irgendwie beweisbar rechtsradikal und sie sind nach meinem Anschein, also nach meinem Eindruck her, auch keine in dem Sinne faschistische Kraft. Also es gibt natürlich auch dort einzelne NPDler oder ehemalige.
Wer kann, treibt sich wesentlich schon in der Richtung.
Ich will nicht sagen, dass es da keine Leute gibt, die keine Verbindungen haben, aber mit dem allem, was im Programm sozusagen veröffentlicht, haben sie mehr als jeder andere vorher darauf geachtet, dass da nichts groß ist, was man ihnen anhängen kann. Und sie bewegen sich sozusagen als Experten. Sie sind, haben sehr viele Akademiker und Professoren damit drin und sagen, ja, wir sind ja die Fachleute, wir wissen halt, wie es geht. Und das ist eine andere Kraft, meiner Meinung nach, die ist insofern auch viel gefährlicher, ja, als das, was sonst da in der Vergangenheit teilweise auf dem Schirm war. Und sie hat aus meiner Sicht gute Chancen, in den Bundestag einzuziehen, was dann die Konstellation dort auch nochmal verschieben könnte. Weil wenn die den sozusagen CDU, FDP im Wesentlichen irgendwas zwischen 5% und 10% abnehmen, dann wird es wahrscheinlich auf eine große Koalition rausgehen. Kommen wir sehr in die Spekulation. Und dann gibt es aber eine Oppositionskraft von rechts, die es so bisher nicht gab. Wobei, das ist klar, dass jetzt die nicht irgendwie beweisbar faschistisch oder rechtspopulistisch sind, heißt keineswegs, dass sie nicht auf dem Weg in die weitere Entwicklung eine gewisse Rolle oder gerade deshalb eine Rolle spielen können. Gut, aber das wäre sicherlich auch ein Punkt, über den man dann in der Diskussion streiten kann. So, ich glaube, also ja, machen wir dazu die Diskussion später besser, ne? Dann käme ich noch zu einem Aspekt. Wir waren ja schon einmal sozusagen bei dem Punkt Deutschland Industrieland. Eine Sache, die innerhalb der Linken auch sicherlich umstritten ist. Und ich komme nochmal einen zweiten Punkt, nämlich zur Frage Finanz- und Spekulationskrise. Auch da bei den Klassikern nachgeschaut. Lenin 1921 spricht so oder sagt zur Spekulation nebenbei. Also damit sagt er eigentlich schon mal, was man in den Mittelpunkt zu stellen hat. Spekulation ist nebenbei. Als geringfügiger, aber dennoch bedeutungsvoller Umstand muss erwähnt werden, dass es notwendig ist, die Frage nach der Bekämpfung der Spekulation prinzipiell anders zu stellen. Es ist unmöglich, die Spekulation vom regulären Handel zu unterscheiden, wenn man Spekulation politisch-ökonomisch auffasst. Also es gibt keine Trennung von Spekulation und also vom guten und schlechten Kapitalismus oder so, sondern es gibt nur Freiheit des Handels ist Kapitalismus, Kapitalismus ist Spekulation. Davor die Augen zu verschließen wäre lächerlich. Und weil das so ist, vielen Dank auch nochmal für das Zitat, wir haben es aus dem Göttinger Lesekreis erarbeitet. Wenn man das nicht so sieht und die Spekulation in den Mittelpunkt stellt, wie es einige Kräfte leider tun, dann bleibt das sozusagen im Ergebnis auch hinkend und verkehrt, weil man an dem Wesentlichen vorbeigeht. Weil man die Augen verschließt vor der entscheidenden Frage, wie, so schwierig die Frage ist, wie wir jetzt damit umgehen, in diesem Industrieland eine entsprechende Entwicklung zu versuchen. So.
Das wäre jetzt aber auch wichtig, noch in einem zweiten Schritt mitzudenken, dass die Attribute, die Spekulationskritiker den Spekulanten anheften, jetzt nicht einfach ausgeweitet werden, sondern also der Spekulant ist böse. Schulin hat es gesagt, auch der kleine Händler ist böse oder schurkisch oder was. Das ist dann auch nicht die Moral. Das heißt, da muss dann die Kritik weitergehen und die Spekulationskritiker sagen, nicht nur du hoffst da auf Oberflächenphänomene und verschiebst die wesentliche Kritik, sondern also, moralisierst at all, also überhaupt.
Nicht, ne? Also der entscheidende Satz ist für mich, Kapitalismus ist Spekulation. Punkt. Damit ist eigentlich schon erstmal alles gesagt. Und damit ist alles Weitere, was es ja tatsächlich gibt an neueren Dingen sozusagen, ist dann halt eine Erscheinung. Aber keine Beschreibung der eigentlichen Ursache oder des Gesamten. Und es ist völlig undenkbar, sozusagen die Spekulation zu verbieten, irgendwie entscheidend einzuschränken oder abzuschaffen, ohne dass man muss die Spekulation auch weiterfassen. Wenn ein Kapitalist eine neue Maschine kauft, dann spekuliert er auch. Er spekuliert nämlich darauf, dass er die Produkte, die er da produziert, anschließend an diesen anarchischen, chaotischen Markt, der morgen schon wieder anders ist, verkaufen kann. Und auch wer da ganz grundsolide ein Haus baut und das vermietet, der spekuliert. Er spekuliert darauf, dass er Mieter hat, die ihm die Miete bezahlen und demnächst am besten noch ein bisschen mehr, wenn die Inflation dann erstmal greift oder so. Ja. Das ist alles Spekulation und das steckt für mich da drin in dem Satz. Und ich denke, so müssen wir die Beschreibung versuchen, erstmal auf die Füße zu stellen.
Ringo. Ich glaube, es ging auch nicht immer darum, dass generell Kategorien wie böse und nicht zu suchen haben in der ganzen Diskussion hier. Also nicht die Spekulanten sind böse und der Kapitalismus, sondern das ist alles keine Frage von böse und gut, sondern es ist ein System, in dem der Kapitalismus so wirken muss und es geht da unter. Also, dass man das auch...
So würde ich aber auch das Zitat verstehen. Ja. Also das ist eben keine... Gibt es auch noch mehr von Lenin in der Hinsicht. Jo. Habe ich noch nicht mal die Stunde ganz ausgenutzt, da haben wir noch mehr Zeit zum Diskutieren. Also das wäre jetzt aus meiner Sicht erstmal so ein kleiner Galopp durch die einige Aspekte der aktuellen ökonomischen Lage. Und dann könnten wir in die Diskussion gehen und keine Fragen dazu.